Inforadio abgedreht. Filme, Firmen, Festivals. Beobachtet von Alexander Soyer.
Willkommen zu unserem Filmmagazin hier im Inforadio. Ich bin Alexander Soyer. Es ist Festivalzeit, noch nicht ganz groß in Berlin mit der Berlinale, aber auch das schon fast. Dafür aber wird in Saarbrücken groß gefeiert. 40 Jahre Max-Ophüls-Preis. Und während den Engländern immer klarer wird, was für einen Quatsch sie mit ihrem Brexit angerichtet haben, gibt es wenigstens hier in Berlin gute Kleinigkeiten aus Großbritannien auf dem British Shorts Kurzfilm Festival. Mehr dazu im zweiten Teil der Sendung. Zunächst aber erstmal, wie gewohnt, die Filmstarts dieser Woche im Überblick. Objektiver Journalismus und Fakten sind an Donald Trump abgeperlt. Selbst jede Form der Satire griff meist zu kurz. Seit sich der selbsternannte Selfmade-Möchte-Gern-TV- und Immobilienstar vom Jubel über seinen Ich-will-Präsident-werden-Publicity-Stunt dazu hinreißen ließ, es tatsächlich zu versuchen. So wurde aus einer Karikatur der mächtigste Mann der Welt, sorgt für Unruhe und liefert jeden Tag neben Lügen fast genauso viele Pointenvorlagen für Kommentatoren und Komiker. Auch Michael Moore hätte diesen Weg nehmen können. Aber schon der Titel Fahrenheit 11/9 mit seiner unverhohlenen Anspielung auf Moores Fahrenheit 9/11 über den Anschlag auf das World Trade Center gibt unmissverständlich den ernsteren Ton von Moores Film vor. Die Wahl Trumps, ein nationales Trauma.
How the fuck did this happen?
Wie verdammt nochmal konnte es so weit kommen? Michael Moores Analyse, seine typische Mischung aus schlüssiger Auseinandersetzung, griffigen Beispielen, überzogenen Vergleichen und handfestem Aktivismus, liefert ein paar kluge und gleichzeitig unterhaltsame Antworten. Das amerikanische Wahlsystem, die Republikaner, aber auch die Demokraten und sogar Obama werden mit Moorescher Finesse demontiert. Es ist nicht Moores bester Film, etwas holprig manchmal sogar, aber einer seiner kämpferischsten. Und Moore findet sogar Hoffnung. Vielleicht brauchte es ein Desaster wie Trump, damit sich endlich mal wirklich was ändert. Fahrenheit 11/9. Ausgezeichnet in Cannes mit dem Jurypreis und einer der sichersten Kandidaten für eine Oscar-Nominierung als bester fremdsprachiger Film. Kapernaum, Stadt der Hoffnung von der libanesischen Regisseurin Nadine Labaki. Der 12-jährige Zane sitzt als Ankläger vor einem Richter in Beirut, die Angeklagten, seine beiden Eltern, die ihn in diese Welt gesetzt haben. Seine Geschichte, eine Tragödie auf den Straßen Beiruts, sein Ausreisen, nachdem seine kleine Schwester verheiratet wird, sein Unterkommen bei einer illegalen Äthiopierin mit ihrem Baby, um das er sich dann kümmert, als sie eines Tages nicht mehr in ihren Verschlag zurückkehrt. Hoffnung gibt es hier jedenfalls nirgendwo.
Du kleines Stück Scheiße! Komm her!
Diese Tragödie des kleinen, wunderbar gespielten Zane, so schmerzhaft sie ist, so real sie ist, diese Tragödie, dieses Elend, diese Hoffnungslosigkeit fängt Labaki in einem märchenhaften Bilderrausch ein, dessen Schönheit allerdings nie ablenkend wirkt. Es ist ein trauriger, mitfühlender Sog, in den einen Kapernaum reißt. Ein wundervoller, ergreifender und warmherziger Film über bitterkalte Schicksale. Kapernaum. Maria Stuart, Königin von Schottland, versucht sich an der wahren Geschichte oder zumindest an einer etwas wahreren Perspektive des Lebensdramas der schottischen Königin, die 1587 hingerichtet wurde, weil sie an einem Attentatsversuch auf Elisabeth I. beteiligt gewesen sein sollte. Vielfach verfilmt, sogar schon 1895 als erstes Historienwerk der Filmgeschichte produziert von Thomas Edison. Hier in dieser neuen Verfilmung, in diesem neuen Königinnen-Drama, spielt die Irin Saoirse Ronan Maria Stuart und Margot Robbie Elisabeth I., deren Macht durch Maria Stuarts Anspruch auf den Thron bedroht ist.
Sollte ich vor meiner Zeit sterben, könnten wir es schlechter treffen als mit ihr auf dem Thron von England.
Die britische Regisseurin Josie Rourke, die vom Theater kommt, gibt mit diesem aufwendigen Historienfilm ihr Kinodebüt und es ist ihr tatsächlich gelungen, immer wieder mehr als nur steifes Kostüm einerlei auf die Leinwand zu bringen und das groß angelegte emotionale Gegen- und Miteinander zweier Frauen in einer Welt von Männern zu zeigen. Maria Stuart. Die drei wichtigsten der vielen interessanten Neustarts dieser Woche im Überblick. Die 24-jährige Irin Saoirse Ronan ist die Titelheldin in Maria Stuart und nicht nur das, Sie ist Maria Stewart auf der Leinwand und mit diesem Part könnte sie bei der nächsten Oscar-Verleihung vielleicht ihre vierte Chance bekommen auf einen Oscar. Und vielleicht sogar den Oscar für diese Traumrolle, um die sie sich jahrelang bemüht hatte.
Sie ist immer noch eine Ikone für die Schotten. Sie wird ja Mary, Königin der Schotten genannt. Mary, Queen of Scots. Sie war die Königin der Menschen und nicht so sehr von Schottland. Auch weil Schottland damals irgendwie ein ziemliches Durcheinander war und von den Landbesitzern und Lords regiert wurde. Sie gehörte den Menschen, denke ich. Ihre Erblinie reichte hunderte Jahre zurück. Und wenn man jetzt in Schottland herumreist, ist sie dort immer noch überall präsent.
Der irische Akzent verrät es, Saoirse Ronan ist keine Schottin, aber wenn man sie über Maria Stewart reden hört, spürt man ihre Liebe zu Schottland und es hört sich fast an, als würde sie über ihre Kindheitsheldin reden.
I loved the idea of playing a Scottish queen.
Ich habe die Idee geliebt, eine schottische Königin spielen zu können. Eine keltische Heldin, eine keltische Ikone. Es gibt so wenige davon. Braveheart oder Michael Collins gibt es, aber das war es dann auch schon fast. Und wenn, dann sind es Männer. In der französischen und russischen Monarchie gibt es mehr davon, aber nicht in Schottland. Das allein hat mich also schon begeistert. Und außerdem war ich an einem Punkt in meiner Karriere, wo ich gemerkt habe, dass es irgendwie anders wurde. Ich wurde ja gewarnt, dass es mit 18 dann schwerer für mich werden würde und es kaum interessante Rollen geben würde. Und irgendwie war das dann auch so. All die Rollen, die ich als Kind angeboten bekam, waren weg. Und niemand schien gute Rollen für ältere Teenager zu schreiben.
Und wenn das Saoirse Ronan sagt, dann muss da etwas dran sein. Man darf nicht vergessen, dass sie zuletzt mit Lady Bird genau so eine Rolle hatte, die ihr letztes Jahr eine erneute Oscar-Nominierung einbrachte. 10 Jahre nach ihrer ersten für ihre Nebenrolle in Abbitte. Damals war sie 14. In jedem Fall aber wollte Ronan Maria Stewart spielen, seit sie 18 Jahre alt ist. Unbedingt. Es dauerte dann zwar noch ein paar Jahre, aber sie hat sich ihren Traum erfüllen können.
Die Hauptsache war für mich, das wahre Wesen von Maria zu zeigen. Und ich wollte außerdem, dass man sich diesen Film anschaut und sich in Schottland verliebt. Dass man sieht, wie schön und besonders es ist. Und ich glaube, das zeigt der Film jetzt auch und ich bin froh darüber.
Insofern ist alles gut ausgegangen und sie hat sogar den Wechsel vom Teenager zur jungen, erwachsenen Schauspielerin mit Bravour gemeistert. Auch wenn es durchaus noch ein paar andere Traumrollen für sie gäbe. Saoirse Ronan.
If I hadn't played Mary Queen of Scots, I don't know if I'd still get to play her, but like Joan of Arc, I think would be a great character to play.
Wenn ich jetzt nicht Maria gespielt hätte, dann wäre Johanna von Orléans noch sehr spannend. Es gab auch eine irische Rebellin, die eine Rolle beim Osteraufstand in Irland 1916 spielte, Countess Markievicz. Eine unglaublich starke Frau und es gibt Fotos mit ihr, wo sie eine riesige Pistole in der Hand hat, ansonsten aber als Suffragette gekleidet ist. Sie wäre auch toll. Aber jetzt, wo ich das sage, klar, ich will auch Frauen von heute spielen.
I just realized as I said that I do also want to play people that live now.
Saoirse Ronan zu sehen, eindrucksvoll und lebendig als Maria Stewart. Das Filmfestival Max-Ophüls-Preis ist das einzige, das sich nur um den deutschsprachigen Nachwuchs kümmert und um nichts anderes. Und das jetzt schon seit 40 Jahren. Barbara Grech blickt zurück auf die spannende 40-jährige Geschichte des Max-Ophüls-Preises.
Der Max-Ophüls-Preis geht an.
Viele heute renommierte Regisseure wie Dominik Graf, Christian Petzold oder Florian Henkel von Donnersmarck haben hier in Saarbrücken beim Filmfestival Max-Ophüls-Preis ihre Karriere begonnen. Dabei hat vor 40 Jahren alles ganz klein begonnen, so einer der Gründer und langjähriger Festivalleiter Albrecht Stubi. Er war damals gleichzeitig Leiter des neu gegründeten kommunalen Kinos.
Naja gut, dann habe ich mir natürlich überlegt, wie kann ich dieses kommunale Kino abgrenzen zu den kommerziellen Kinos, was kann ich machen? Und dann kam ich auf die Idee, es gibt überall in Frankreich unheimlich viele Filmpreise, in Deutschland gibt es keine.
Also her mit einem Filmpreis, aber bitte, allzu viel kosten darf es nicht. Und so entstand die Idee, ein Festival für deutschsprachige Nachwuchsfilmer zu machen.
Die kommen auch nach Saarbrücken, wenn sie dort ein Forum finden, um ihre Filme zu zeigen, dann kommen sie.
Der Anfang war sagen wir mal, bescheiden.
Das war ja mehr oder weniger ein Experiment. Es haben sich etliche Leute auch gemeldet, sogar Fassbinder hat sich gemeldet, aber wir mussten ihm sagen, er ist ja kein Nachwuchsregisseur. Wir wollten das bewusst auf Nachwuchs konzentrieren. Und wir haben das erste Festival über die Runde gebracht. Es war eigentlich okay, es kamen so etwa 800 Besucher. Verrückt war natürlich, dass das doch überregional ausgestrahlt ist. Die Medien haben berichtet.
Und dann, das Jahr darauf, der Durchbruch mit einem Skandalfilm als Preisträger.
Sie wollen mich auf meinen Streifzügen begleiten? Sie müssen nämlich wissen, ich mag Männer. Bin 30 Jahre alt, von Beruf Lehrer.
Es gab da drin Szenen, die sehr sexuell waren. Die spielten auf einer Toilette. Und da sah man einiges, was man normalerweise im Kino nie sieht.
Taxi zum Klo. Ein Aufreger und somit ein Erfolg für das Filmfestival Max-Ophüls-Preis.
Es war der Hammer gewesen, ja. Und das war aber der Erfolg für das Festival. Daraufhin kam ja die gesamte überregionale Presse im Anschluss nach Saarbrücken.
Und seitdem ist das Filmfestival Max-Ophüls-Preis das Festival jenseits des Kino-Mainstreams. Was aber auch den Nebeneffekt hat, dass immer die Filme die Preise gewinnen, die keiner auf dem Schirm hat und, das muss auch mal gesagt werden, oftmals nicht die besten sind, die im Festival laufen. Schwamm drüber. Tatsache ist, dass auch die arrivierten Regisseure und Schauspieler, die oftmals hier in Saarbrücken ihre Laufbahn begonnen haben, das Festival liebgewonnen haben und auch wieder kommen. So wie in diesem Jahr, in dem eine Filmreihe zum Jubiläum ehemalige Preisträger würdigt.
Schön ist es natürlich, auf die Geschichte dieses Festivals zurückzublicken, aber entscheidender ist, was passiert in diesem Jahr.
Ihr glaubt es nicht, ich bin so glücklich. Und dann diese Auszeichnung im Zusammenhang mit einem der renommiertesten Filmfestivals entgegennehmen zu dürfen, nämlich einem Festival, das sich zum 40. Mal dem jungen deutschsprachigen Kino widmet, also dem Nachwuchs. Und wo könnte ich mich wohler fühlen als beim Nachwuchs?
Sie ist ein Profi, hat schon viele Preise erhalten, darunter den Grimme-Preis und eine Nominierung für den Emmy. Und trotzdem schien die Preisverleihung des einzigen Festivals für den deutschsprachigen Nachwuchsfilm etwas Besonderes für Iris Berben zu sein. Sie ist die Ehrenpreisträgerin des Filmfestivals Max-Ophüls-Preis, das in Saarbrücken nun schon zum 40. Mal stattfindet. Auch in diesem Jahr konkurrieren wieder 62 Filme in den Sparten Spiel- und Dokumentarfilm sowie kurz- und mittellanger Film um die 17 Preise, die am kommenden Samstag vergeben werden. Waren es vor 40 Jahren keine 800 Zuschauer, die das Festival besucht haben, sind es heute über 43.000 Besucher. Und auch sonst hat sich einiges geändert, so der Programmverantwortliche Oliver Baumgarten.
Es hat sich unglaublich viel verändert, was das Filmemachen anbetrifft. Man kann erst einmal sehr viel leichter produzieren. Also wir haben zum Beispiel in diesem Jahr einen Film dabei, der ist ein Science-Fiction-Film, den hätte man früher auf keine Art und Weise in dieser Form aus dem eigenen finanziellen Bereich heraus produzieren können. Heute kann man das rein technisch. Aber auf der anderen Seite hat es natürlich eben auch, sind die Prozesse so unterschiedlich geworden. Dadurch verändern sich die Filme auch in ihrer Erzählweise sehr extrem.
Im Trend scheint jedenfalls der Genrefilm zu sein. Es gibt einen Zombie-Thriller, eine Komödie, ja sogar der gute alte Heimatfilm scheint wieder interessant zu sein für die jungen Filmemacher. Und es gibt auch Leitmotive.
Wo es um Zweierkonstellationen geht, also wo die Konzentration darauf liegt, auf die psychologische Beschreibung ihrer Beziehung untereinander. Das können dann tatsächlich mal Beziehungsfilme sein, also wo es um Liebe geht, aber auch unser Science-Fiction-Film, den wir haben, Das letzte Land, wo eben zwei Figuren in einer Raumkapsel eingeschlossen sind.
Bist du da eigentlich geboren?
Nee. Du? Du hast doch von dem Schiff gewusst, ha?
Als ich draußen war, bin ich einfach nur gerannt. Immer geradeaus. Und irgendwann ist das Schiff vor mir aufgetaucht.
Denn ein großes Thema ist definitiv Isolation in der Gesellschaft, Vereinsamung. Das ist einfach zentral in so vielen Filmen, die wir haben, dass wir unsere Sozialverhalten im Grunde genommen über die digitalen sozialen Medien abdecken und in der wirklichen Welt wir so ein bisschen Schwierigkeiten bekommen, vielleicht auch diese alten Beziehungen zu pflegen, so wie es halt früher üblich war.
Also nicht nur Coming-of-Age-Dramen, die in diesem Jahr eine Rolle spielen bei den Nachwuchsfilmern. Seit 40 Jahren wird in Saarbrücken ein Programm geboten, das jenseits des Mainstreams liegt und auch die Ecken und Kanten junger Filme fördert und unterstützt.
Die Geschichte von 40 Jahren Max-Ophüls-Preis und die aktuellen filmbegeisterten Tage in Saarbrücken. Zwei Beiträge von Barbara Grech. Nachwuchswerke, aber auch versierte Kurzfilmkost gibt es in diesen Tagen außerdem bis Mitte nächster Woche auch hier in Berlin mit dem British Shorts Kurzfilmfestival in 5 Kinos hier in Berlin mit Kurzfilmscreenings und einem schönen Rahmenprogramm. Und die Briten, so dumm sie sich mit dem Brexit anstellen, Kurzfilme, darin sind sie einfach die Besten weltweit. Mehr Infos über inforadio.de. Das war Abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.